Hallo und herzlich willkommen bei Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und hier gibt es wieder eine weitere Ausgabe von unserer Interviewserie, in der es darum geht, Organisationen und Personen vorzustellen, die sich in der Gesellschaft einbringen, auf die eine oder die andere Art und Weise. Wir wollen ihre Themen und ihre Motivationen hinterfragen und heute wenden wir uns einem ganz besonderen Projekt zu, das bekannt ist unter dem Namen Die Sozialhelden. Und um über dieses Projekt zu reden und was es damit auf sich hat, begrüße ich Raul Krauthausen. Hallo.
Hi.
Hallo, herzlich willkommen bei Die Gesellschafter.
Danke.
Ja, Raul, du bist sehr engagiert, kann man sagen. Du setzt dich ein. Du setzt dich allerdings auch ein mit einem ganz speziellen persönlichen Hintergrund, was ich vielleicht mal am Anfang gleich hinterfragen möchte. Du bist ja selber behindert. Was ist deine Behinderung?
Ich habe Glasknochen, also von Geburt an.
Mhm.
Und sehe das aber gar nicht so sehr als extra, dass ich mich sehr viel engagiere. Ich mache das mehr so aus freien Stücken, weil mir das Spaß macht. Ich das interessant finde, viel dabei lernen kann, und dabei spielt die Behinderung eher eine, keine Ahnung, sekundäre, wenn nicht sogar tertiäre Rolle.
Mhm. Was ist denn dann sozusagen dein Hintergrund? Also wie bist du denn damit so aufgewachsen? Wie hast du dich da in der Gesellschaft selber gefunden?
Also ich glaube, dass ich relativ viel Glück hatte. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich war an integrativen Kindergärten und Schulen, war also eigentlich relativ integriert in die Welt der Nichtbehinderten. Vielleicht sogar schon fast zu integriert, dass ich teilweise mich auch ein bisschen alleine gefühlt habe, im Sinne von, ich war dann der Einzige in der Welt der Nichtbehinderten.
Was heißt denn konkret integrativer Kindergarten, integrative Schule?
Also das sind dann halt gemischte Kindergärten, wo Körperbehinderte, geistig Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam den Ort teilen, praktisch.
Ja, in welchem Mischungsverhältnis läuft das so ab?
Also, ich glaube, es gab ein körperbehindertes, ein geistig behindertes Kind auf 15 andere.
Mhm. Okay, also die Behinderten haben sozusagen einen kleinen Anteil.
Genau, genau. Mhm. Und wir haben halt, soweit es ging natürlich, im Rahmen der Möglichkeiten alles gemeinsam gemacht. Also beim Sport hört es dann wahrscheinlich irgendwann auf.
Ja.
Aber so die Grundfächer in der Schule waren auf jeden Fall alle gleich. Und da habe ich auch, würde ich sagen, mitgehalten. Aber trotzdem war ich der einzige Körperbehinderte in der Schulklasse. Mhm. Sodass ich dann, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, ich eher mich immer mit den Nichtbehinderten verglichen habe, was Leistung anging. Also schulische Leistung, keine Ahnung, man misst ja dann auch Freundeskreise und so weiter und so fort. Und da kristallisiert sich dann manchmal schon raus, dass eine Behinderung ein Nachteil sein kann. Hm. Also manchmal kann man dann halt, ist man halt körperlich eher erschöpft, oder manchmal wollen dann halt die Nichtbehinderten nicht unbedingt mit einem draußen Fußball spielen, weil der dann nur am Rand steht und stört. Hm. Also irgendwie ist ja auch klar. Und da gab es dann natürlich auch Momente, wo ich mich, ich würde mal sagen, alleine gefühlt habe. Und da dann gerne jemanden gehabt hätte, der so ähnlich findet wie ich. Was ich aber erst im Nachhinein gemerkt habe, also ich würde sagen 3-4 Jahre nach der Schule. Damals hat mich das irgendwie immer nur ein bisschen gekränkt im Sinne von, warum wollen die denn nicht mit mir das und das machen? Trotzdem würde ich aber sagen, dass unterm Strich alles sehr gut verlaufen ist. Das heißt, ich habe einfach mein Abitur machen können in der Regel Schulzeit, habe keine Probleme in der Schule gehabt. Die Schule war sehr zuvorkommend, freundlich und ich würde sagen behindertengerecht. Und das hat sich dann auch bis zur Uni hoch entwickelt und bis zur Arbeit. Natürlich immer wieder mit anderen Barrieren, die mehr oder weniger unerwartet dann auftraten. Aber daher kommt halt die Einstellung, dass bei mir die Behinderung wirklich eher eine sekundäre Rolle spielt, weil ich bisher eigentlich fast all das machen konnte, was ich machen wollte oder mir in den Kopf gesetzt habe. Dann irgendwie mit ein paar Tricks oder Umwegen, aber es war eigentlich schon so, dass ich alles erreichen konnte, was ich bisher wollte.
Wann hast du studiert? Was hast du studiert?
Also ich habe 2001 angefangen zu studieren und bin immer noch dabei. Ich bin eher ein Langzeitstudent. Das Fach heißt Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Und da habe ich dann, ich würde sagen, einfach auch das gelernt, was mich schon immer interessiert hat, also Medien, Kommunikation, und habe dann im Laufe des Studiums gemerkt, dass das Thema Online so mein Steckenpferd ist, und habe dann angefangen, in Online-Agenturen zu arbeiten, mehrere Jahre, ich glaube 3 insgesamt, also auch wirklich auf großen Projekten auch, und habe dann irgendwann ein Jobangebot beim Radio bekommen und bin da jetzt in der Online-Abteilung gelandet. Mhm. Und habe dann einfach aber auch für mich gemerkt, dass die ganze Zeit in dieser Werbe- und Medienwelt zu arbeiten zwar cool ist, weil man relativ schnell relativ große Sachen machen kann,
ja,
aber so jetzt wirklich diese nachhaltige Geschichten oder was Gutes zu tun oder einfach so sich selbst zu verwirklichen im Sinne von, ich möchte hier irgendwie etwas bewegen, versuchen etwas zu bewegen wirklich, was nicht nur für mich ist, also für meine Karriere, sondern wo ich auch das Gefühl habe, ich helfe damit anderen, bleib dabei halt auf der Strecke.
Ist das dann im Radio schon anders?
Im Radio auf jeden Fall. Das war dann auch für mich so der Grund, warum ich in der Werbung aufgehört hatte, weil oder pausiert habe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, da auch wieder zurückzugehen. Ich würde das jetzt nicht ausschließen. Aber beim Radio merkt man auf jeden Fall, gerade bei dem Sender, wo ich gerade bin, dass es schon irgendwie einen gewissen Anspruch gibt, bestimmte Dinge zu tun und einfach nicht auf jeden Trend aufspringt und nicht jeden Thema hinterherläuft, nur weil es gerade in ist, und immer auch versucht wird, irgendwie eine gewisse Haltung oder Wertvorstellung mitzuvermitteln, die unserer Ansicht nach wichtig sind, ohne aber dabei die jungen Hörer, die wir haben, zu bevormunden oder...
Also wir reden von öffentlich-rechtlichem,
genau,
Rundfunk.
Hier. Genau.
Du bist bei...
Fritz.
Bei Fritz.
Genau.
In Berlin.
Ja. Und das ist, also das merke ich auch, dass mir das gut tut, dass das den Hörern auch teilweise gefällt, was wir machen, weil es auch trotzdem kreativ ist, obwohl es öffentlich-rechtlich ist. Und das ist im Vergleich zum Werbegeschäft, wo man immer den Kunden hinterher rennt und immer das macht, was der Kunde will oder laut ist, ist es auf jeden Fall schon mehr dementsprechend, was ich gerne machen würde.
Aber trotzdem scheint dir das ja noch nicht gereicht zu haben.
Ja,
also da scheint ja schon noch irgendwas auch zu fehlen.
Ja, also die Idee der Sozialhelden, die kam halt vor der Radiogeschichte. Mhm. Und da hatte ich halt schon angefangen, das zusammen mit meinem Cousin aufzubauen. Und das bauen wir jetzt einfach weiter auf. Das hat jetzt nichts mit dem Radio als Problem zu tun.
Genau. Kommen wir doch mal zu dem Projekt Sozialhelden. Was steckt dahinter? Wer sind die Helden und was wen möchten Sie vor? Welche Welt möchten Sie retten?
Also die Sozialhelden, die Idee zumindest, den Namen noch nicht so lange, aber die Ideen gibt's eigentlich schon seit Mitte der 90er Jahre. Das habe ich mit meinem Cousin damals. Wir haben viel viel Zeit verbracht und verbringen immer noch viel Zeit zusammen. Einfach ausgeheckt. Wir haben halt überlegt, warum kann man nicht bestimmte Sachen, die in der Gesellschaft passieren, so ummünzen, dass sie auch für was Positives zu nutzen sind. Also ein Beispiel, was wir da hatten, war zum Beispiel dieses Deutschland sucht den Superstar, was ja dann irgendwie in den 2000er Jahren total erfolgreich war, einfach mal umzumünzen auf, keine Ahnung, Deutschland sucht den Super-Zivi. Warum kann man nicht einfach mal genauso auch mit diesem grafischen Highlight, mit diesem dieser Superlative, die ja damit schwingt, auch irgendwie was Gutes tun. Und haben dann für mich damals noch einen Zivi gecastet, der dann praktisch, weil ich hatte damals Zivis, die mir in meinem Alltag geholfen haben, weil ich ja im Rollstuhl sitze und nicht so selbstständig sein kann. Hat mir dann halt überlegt, warum hängen wir nicht Plakate auf in der Stadt und suchen einfach genauso den Super-Zivi. Und hatte dann per Zufall die Idee einem Freund erzählt, der damals beim Radio gearbeitet hatte. Und der meinte, lass die Plakate sein, wir machen das im Radio. Und haben wir das eine Woche lang im Radio gemacht Und wir hatten 100 Bewerber und dann unter den 100 haben wir dann 15 ausgewählt.
Also es wurde sozusagen wirklich zu einem Casting.
Das war wirklich ein
aufgerufen.
Casting, genau.
Und was ist dann passiert?
Und der Gewinner war dann 9 Monate mein CV.
Ja, und wie ist der dann zum Gewinner geworden?
Also gab es
dann auch so alberne
Jury-Sitzung
und so?
Genau, es gab
im Radio.
Dann, ja, also ich und ein CV, der damals noch mein CV war, waren dann in der Jury.
Ja.
Und die mussten dann Behindertenwitze erzählen, Rollstuhlparcours machen und also das waren dann so die Kriterien, die zumindest im Radio als
Behindertenwitze.
Ja, genau.
Weil man muss da einfach eine gewisse Lockerheit mitbringen.
Also das hatte ich jedenfalls vorausgesetzt, dass das soll hier kein Helfersyndrom-Mensch sein, sondern einfach jemand, der denkt, ja, mein Gott, ich muss jetzt den CV machen und lass uns einfach Spaß haben in der Zeit.
Mhm.
Und damals war Spaß noch relativ Mittelpunkt, muss ich zugeben. Und dann haben wir halt gesagt, gut, die Radiokriterien sind eben diese Rollstuhlparcours Behindertenwitz, was halt im Radio gut funktioniert.
Ja.
Aber im Hintergrund habe ich natürlich mich mit den Leuten auch unterhalten und getroffen und privat einfach ein paar Sachen gemacht. Und zufälligerweise war es dann halt auch wirklich der Gewinner, der im Radio der Gewinner war, der dann auch mein CV wurde.
Aha.
9 Monate lang. Und der war super.
Was war denn jetzt, also was war denn für die eigentlich jetzt die Motivation daran teilzunehmen? Ich meine, wenn man jetzt so denkt, ah, ich mach jetzt CV, kann ihnen das doch eigentlich auch ziemlich egal sein, wo sie hinkommen. Warum sollen sie sich dann noch so in die Öffentlichkeit begeben?
Ja, das Problem beim CV ist halt, zumindest war das damals so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass sie, wenn sie sich nicht rechtzeitig drum kümmern, zugewiesen werden.
Mhm.
Und da ist dann manchmal so eine gewisse Torschlusspanik bei den Zivildienst oder kommenden Zivildienstleistenden, die dann Angst hatten, irgendwo hin versetzt zu werden, wo sie dann keinen Spaß haben, genau. Und anscheinend war der Druck groß genug.
Jetzt hast du ja schon ein paar Mal Spaß gesagt. Jetzt ist ja so Spaß eigentlich nicht unbedingt so das erste Wort, was Leute assoziieren mit,
ja,
mit Helfen und sozialen Aufgaben und so. Wie stehst du dazu? Welche Bedeutung misst du dem zu?
Also ich glaube, muss kein Widerspruch sein. Aber sollte auch nicht unbedingt miteinander immer verknüpft bleiben.
Mhm.
Also ich kann ja nochmal kurz weitererzählen mit den Sozialhelden. Das war halt diese super Zivi-Idee, wo wir gesagt haben, das scheint ja irgendwie zu funktionieren, diese Komponente Spaß, Glamour in gewisser Hinsicht mit etwas Sinnvollem zu verknüpfen.
Mhm.
Und hatten dann über irgendwie weitere Ideen uns ausgedacht und haben halt auch immer gesehen, was andere tun. Also damals diverse Behindertenverbände oder irgendwie, wir haben uns auch Sozialstationen angeguckt, wie sie halt Zivildienstleistende damals gesucht haben, über schnöde Flyer mit lachenden, behinderten Kindern, wo wir einfach die ganze Zeit dachten, das spricht die Leute auch nicht wirklich an.
Hm.
Also das ist nicht überraschend genug, das ist nicht frech, nicht auffällig.
Ja.
Und
was hast du denen dann geraten, wie sie sich verhalten sollen, oder hast du ihnen gar nichts geraten?
Ich habe denen gar nichts geraten.
Du hast es einfach erstmal angeschaut.
Genau, okay. Wir haben erstmal nur angeguckt und so entstand dann halt eben diese super Zivi-Idee und haben dann halt gesagt, okay, was verkörpert denn diese Ideen, die wir ständig haben? Oder wie könnte man das denn als Namen begreifen? Weil ich habe halt, wie gesagt, Werbung studiert und dachte dann irgendwie, das muss jetzt irgendwie einen coolen Namen haben und es muss gut aussehen und dann verpacken wir das und irgendwie wird es schon klappen.
Mhm.
So ungefähr. Und dann meinte mein Cousin irgendwann, naja, im Prinzip sind das doch Helden. Und wir waren damals im Urlaub in Spanien und wir hatten halt keinen Computer und konnten nicht gucken, ob irgendwie es irgendeine Heldendomain noch gab im Internet, die noch frei war. Und haben dann gesagt, okay, eigentlich sind es ja schon Sozialhelden. Also die Ideen, die wir machen, kann man mit dem Namen Sozialhelden verknüpfen. Das Umweltthema war damals ganz groß. Auch ist ja immer noch riesig, Umwelt, Klimaschutz und so weiter, dass wir gesagt haben, okay, lass uns auch wirklich versuchen, nur soziale Themen zu bearbeiten. Also mit Umweltschutzthemen erstmal vielleicht nur im erweiterten Sinne das auch zu behandeln. Das heißt, wirklich sozial sollte auf jeden Fall drin vorkommen. Und hatten dann den Namen Sozialhelden die ganze Zeit im Urlaub im Kopf rumgetragen. Und als wir dann zu Hause waren, stellten wir fest, die Domain ist noch frei. Und so haben wir dann.
Dann musste das irgendwie sein.
Genau, und dann musste das halt sein. Und das Logo ist auch ganz gewollt an ein bekanntes anderes Logo angelehnt. Ups, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen dürfen, aber das ist auf jeden Fall Absicht gewesen.
Ja.
Und ja, so hat sich das dann halt ja, ich würde sagen, entwickelt.
Und warum sind das Helden?
Weil es in unserer Gesellschaft, das ist ein Witz eigentlich. Eigentlich ist das Wort Held ein Witz. Wir bezeichnen uns selbst nicht wirklich als Helden, jedenfalls nicht ernsthaft, weil unser Ansatz eigentlich der ist, es gibt so viele Helden da draußen, so viele, die keiner sieht. Warum kann man denen nicht auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit geben, zum Beispiel durch so eine Super-Zivi-Aktion, oder aber nicht jedem es ermöglichen, ein Held zu sein? Das wäre dann die Aktion Fantastisch Helfen, die wir vielleicht gleich noch besprechen.
Mhm.
Und
also klar, ihr seid natürlich nicht die Sozialhelden,
genau,
sondern ihr kümmert euch sozusagen um die,
genau,
Sozialhelden, die Leute, die sich halt einbringen und das,
genau,
sagen wir mal, mit einem gewissen gewissen Opfer vielleicht bringen. Die opfern halt ihre Zeit und ihr,
genau,
Engagement für andere, damit die eben was machen können, was sie sonst nicht tun können.
Und wir stellen halt fest, dass dieses Wort Helden im Moment, gerade in dieser ganzen Debatte zum Thema Ehrenbürgerengagement, Ehrenamt und so weiter, das Wort Helden immer häufiger auftaucht. Und wir haben diesen Namen einfach schon seit 2003.
Mhm.
Also das ist, ich würde nicht sagen, schon fast visionär von uns gewesen, aber dieser Begriff Held war einfach lange nicht belegt. Er war irgendwie mit Superhelden verknüpft und,
ja,
es hieß irgendwie, es kann keine Helden geben, weil wenn sich jemand selbst als Held bezeichnet, dann ist er arrogant.
Ja.
Und so, was ich auch grundsätzlich befürworten würde.
Mhm.
Und wir betrachten es halt ein bisschen als augenzwinkernd. Es ist auf jeden Fall ironisch gemeint und der Name prägt sich halt ein.
Mhm.
Das merkt man auf jeden Fall.
Das heißt, euer Ziel ist, kreativ an das Problem des Helfens heranzugehen. Kann man das so
oder des Engagements.
Des Engagement, des sozialen, ja, Engagements heranzugehen.
Genau.
Inwieweit besteht denn da der Bedarf? Also ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Organisationen, die ja hier auch im Rahmen dieses Podcasts regelmäßig vorgestellt werden, die sich umfangreich einbringen, die sich in zahlreichen Bereichen engagieren. Wo hast du da jetzt quasi die Marktlücke gesehen? Wo fehlte was? Was fehlt?
Also wir sehen, wie gesagt, die Marktlücke darin, dass wir grundsätzlich erstmal soziale Themen bearbeiten,
mhm,
und das auch wirklich eher nicht auf ein bestimmtes Thema beschränkt, also Behinderte oder Alte oder Kinder, sondern wirklich, wir gehen raus und entdecken ein Problem, gucken uns an, was machen die anderen in dem Segment und was könnte man hier disruptiv mal anders machen.
Mhm.
Dabei machen wir das nicht unbedingt immer selbst, sondern wir suchen uns dann eben Partner, die in diesem Sektor bereits engagiert sind, wo wir denken, die passen, und versuchen dann mit denen zusammen irgendwie etwas zu starten.
Was meinst du mit disruptiv?
Also einfach zu sagen, wir müssen es hier mal komplett anders machen.
Mhm.
Also ich meine, Zivis suchen über Flyer haben wir die letzten 20 Jahre gemacht. Lass doch mal gucken, ob man das nicht mit einem Radiosender machen kann.
Mhm.
Natürlich geht das nicht immer, mhm, aber es war halt damals eine lustige Aktion.
Mhm. Und hat ja auch gleich ordentlich Erfolg,
genau,
gehabt.
Und genauso jetzt irgendwie auch mit Fantastisch Helfen, wo wir gesagt haben, hey, die Leute spenden an so vielen Orten über Überweisungsträger oder mit Wechselgeldern, warum kann man nicht einfach mit Pfandbons spenden?
Genau, erklär doch mal, was da dahinter steckt. Also Pfandtastisch, da steckt halt das normale Flaschenpfand drin, fantastischhelfen.de, auch mit eigener Webseite. Ihr wollt sozusagen, dass die Leute das Pfand, was sie sonst sich bei dem Supermarkt holen, nicht beim Supermarkt wieder in Geld einlösen, sondern spenden.
Genau, also die Idee ist im Prinzip genau so. Mein Cousin hatte diese Idee auch, das war 2003 ungefähr. Damals, als wir gesagt haben, das muss jetzt einen Namen haben, Sozialhelden, Fantastisch Helfen und so. Und hat man die Idee gehabt, das komplett zu automatisieren, dass es irgendwie in diesem ganzen Kassensystem integriert ist und man drückt nur einen Knopf und bla, also irgendwie, mhm, mega Hightech.
Mhm.
Und hatten dann das bei einem Wettbewerb eingereicht und mit dieser Idee, obwohl sie so utopisch war, hatten wir plötzlich ein Auto gewonnen. So ein Smart Roadster. Das war damals noch in der Jugendzeitschrift Neon, die, aha, die Frage gestellt hatte, was in der Welt fehlt. Und, aha, wir hatten gesagt, das fehlt in der Welt auf jeden Fall. Und hatten dann dieses Auto. Wir hatten beide keinen Führerschein. Ich saß im Rollstuhl, der passte nicht in den Roadster. Also es war einfach so komplette eigentlich eine Aktion, die komplett hirnrissig war. Und dann standen wir halt, also wir wurden extra eingeflogen nach Nürnberg, um dieses Auto abzuholen. Und vor Ort stellte sich halt heraus, dass wir weder Führerschein haben, noch mein Rollstuhl in dieses Auto passt. Und es war denen so unangenehm, dass die dann halt gesagt haben, okay, lass das Auto hier, bis ihr es verkauft bekommt. Und wir machen nur schöne Fotos.
Das Geld, genau.
Genau. Und da hatten wir auf einmal Geld, was nicht wenig war. Und haben dann gesagt, okay, wir können von diesem Geld jetzt verreisen. Das wäre dann ein einmaliges Erlebnis gewesen. Oder wir versuchen mit diesem Geld etwas aufzubauen. Und dachten dann, ja, was, wenn man nicht das aufbauen sollte, was denn sonst?
Genau.
Also, ne, dieses Pfandsystem halt. Mhm. Und haben dann mit vielen Leuten gesprochen. Natürlich gab es dann auch viele Interessierte, die gemerkt hatten, wir hatten Geld und so. Es war nicht so eine einfache Zeit. Und haben dann aber relativ schnell die Idee runtergebrochen, eingedampft auf das simple Sammeln von diesen Bons in Supermärkten.
Mhm.
Plötzlich standen wir in einer Fundraising-Zeitschrift und plötzlich klopften dann Hilfsorganisationen bei uns an und wir haben uns dann eine rausgepickt, in dem Fall die Berliner Tafel in Berlin, mit der wir das dann prototypisch entwickelt haben.
Mhm.
Und die hängen jetzt seit fast 2 Jahren in Kaisersfilialen in Berlin und gehen ab wie Schmitz Katze. Und
das heißt, ihr installiert in den Supermärkten was, so eine Einwurfbox oder...
Wir stellen die Boxen zur Verfügung,
ja,
mit denen die Tafel, die Tafel in den Supermärkten aufhängen kann, in denen die Supermärkte die Kunden Geld einwerfen können.
Das heißt, wenn man jetzt seinen Pfand zum Supermarkt, ja, trägt, hier in Berlin, aber es ist nicht nur in Berlin, ne? Aber Berlin ist es besonders verbreitet.
Genau.
Dann komme ich, da gibt es ja diese Pfandautomaten, ja, die spucken dann immer diesen einen kleinen Bon aus,
genau,
mit dem ich halt an der Kasse mein Geld bekommen würde, aber bevor es soweit ist, ist dann direkt neben den Automaten,
genau,
einfach diese Box von euch.
Genau.
Da schmeiße ich den Zettel rein und dann, was weiß ich, dann kommt dann irgendwie einmal am Tag einer vorbei und sammelt das Geld ein oder wie läuft das?
Genau, also je nachdem, wie oft diese Box geleert werden muss.
Ja.
Also da haben wir ein System, wo wir einfach sehen können, okay, die läuft so und so gut, da müssen wir einmal die Woche vorbei.
Ich meine, müsst ihr da wirklich eigenes Personal jetzt
für das macht in dem Fall das macht die Tafel.
Ah, okay.
Also die fahren ja sowieso die Supermärkte an, wegen den Lebensmitteln.
Die Lebensmittel ein.
Genau.
Genau.
Mhm. Und in dem Zuge machen die das dann halt
auch. Ah, verstehe. Von daher war das sozusagen auch der ideale Partner,
genau,
weil die ohnehin schon mobil sind und sowieso zu,
genau,
den Supermärkten fahren. Verstehe.
Genau.
Beziehungsweise die auch schon im Gespräch waren mit den Supermärkten. Und
genau,
die ja allein schon dadurch, dass sie die Lebensmittel an die Tafel geben, ja schon auch ihre Hilfsbereitschaft,
genau,
zeigen.
Genau.
Ah ja, interessant.
Und die Boxen kann man halt bei uns bestellen.
Mhm.
Und wir arbeiten inzwischen mit mehreren Hilfsorganisationen zusammen, groß und klein.
Sind aber nicht immer Tafeln.
Nee, genau, sind die Berliner Tafel, ein paar Pro Familias, ein Pfadfinderverein und so weiter.
Aha. Und wonach wählt ihr die dann aus? Also wenn das jetzt nicht
immer also wir versuchen die Leute alle kennenzulernen,
ja,
privat. Also zumindest mal auf einen Kaffee.
Ja.
Auf jeden Fall reicht nicht ein einfaches Telefonat. Und versuchen natürlich auch selbst relativ viel zu recherchieren. Wir haben ein paar befreundete Berater, nenne ich sie mal, die sich in der Szene relativ gut auskennen. Also Fundraising-Experten oder auch Non-Profit-Leute, die in dem Sektor schon relativ lange und viel unterwegs sind. Und die befragen wir dann.
Mhm. Auf Fundraising sozusagen.
Genau, wir nennen das Projekt Fundraising. Und haben halt wirklich festgestellt, dass so ein Pfandbon in der Hand weniger wert ist als 25 Cent. Also für den Spender. Für denjenigen, der es hat. Das heißt, wie oft
jetzt
erwischen wir uns, genau, gefühlt.
Ach so.
Wie oft erwischen wir uns, dass wir den Pfandbon vergessen.
Ja.
Zum Beispiel, weil wir an der Kasse ihn nicht eingelöst haben.
Mhm.
Und dann stecken wir den in die Hosentasche und die Hosentasche landet in der Waschmaschine und dann ist der Pfandbon kaputt.
Und das Geld ist weg.
Genau, man ärgert sich aber auch nicht wirklich. Man ärgert sich nur, dass die Fussel in der Tasche sind.
Ja.
Aber es ist halt nie wirklich der Grund, oh nein, jetzt habe ich 25 Cent verloren.
Ja.
Und genau dieses Gefühl nutzen wir halt, zu sagen, ey, ist ja nur ein Stück Papier, kann ich auch da reinwerfen und ich muss nicht durch den Laden.
Und man vergisst es nicht.
Und man vergisst es nicht.
Und man tut was Gutes.
Genau. Und man tut was Gutes, genau.
Und man tut was Gutes. Das heißt, da ist dann auch klar ersichtlich, hier, wenn ich den Pfandbon,
genau,
reinwerfe, dann kommt es dem und dem zugute.
Genau, die Boxen haben so ein Schild, da steht drauf, dieses Projekt geht diesmal oder das Geld geht diesmal an dieses und dieses Projekt.
Mhm.
Und dieses Schild kann auch ausgetauscht werden.
Und das wird angenommen?
Mhm, sehr gut.
Was heißt das?
Ein sechsstelliger Betrag im Jahr.
Der eingesammelt wird, jetzt insgesamt in allen Supermärkten.
In Berlin.
Allein in Berlin?
Allein in Berlin.
Und das Geld geht dann einerseits also vollständig an die Tafel und ein Teil geht für organisatorischen Aufwand drauf.
Genau.
Und, ja.
Also ein Teil geht an unseren organisatorischen Aufwand drauf, ein geringer Teil wirklich, aber der Hauptteil, also mindestens 90% geht an die Hilfsorganisation.
Das heißt, für die Tafel ist das auch eine wirkliche Hilfe?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also wir finanzieren ein Drittel der Tafel dadurch.
Ein Drittel der Kosten, die die Tafel hat.
Ja, also wurde uns mal gesagt.
Wurde euch gesagt. Also auf jeden Fall, ob die Zahl jetzt so genau stimmt, wie auch immer, auf jeden Fall ein signifikanter Teil,
genau,
der für die Tafel auch wirklich eine tatsächliche Hilfe
ist. Genau.
Und die ganze Idee ist eigentlich eine Box aufstellen.
Ja, an einem Ort, wo man es nicht erwartet. Wir nennen das Ubiquitous Fundraising. Also
das ist einfach die Allgegenwärtigkeit
von Spenden.
Das ist eine gute Idee und ihr wollt das jetzt aber noch weiter ausbauen, oder? Also
ja, ja, klar. Also dieses System erstmal in anderen Bundesländern, in anderen Supermärkten sind wir auch gerade dabei.
Gibt's denn da auch Zurückhaltung, wenn ihr mit so einem Projekt aufschlagt? Oder?
Klar, also teilweise die Supermärkte, die halt sagen, ja, das muss ich erst mit meinem Regionalleiter klären oder mit meinem obersten Boss, die dann sagen, nee, an unsere Gipswände wird kein Loch gebohrt. Mhm. Solche Argumente gibt's dann manchmal.
Wirklich.
Oder eben, oh, wir unterbrechen aber damit den Kreislauf im Supermarkt, weil dieser Pfandbon ist ja ein Trigger, um nochmal durch den Laden zu gehen, um nochmal einen Müsli-Riegel zu kaufen.
Ja.
Das ist manchmal auch ein Grund, warum es nicht gemacht wird. Hm. Oder irgendwie die Leute haben das Gefühl, das passt irgendwie nicht ganz. Oder es gibt keinen Platz neben dem Automaten. Also es gibt viele Gründe, aber wir haben halt auch gemerkt, dass total viele das total gerne machen. Hm. Also es ist eher eine Charakterfrage als eine logistische Frage, weil die Box ist so gebaut, dass sie auf fast alle Eventualitäten anwendbar ist, also links oder rechts vom Automaten, über dem Automaten, unter dem Automaten, mhm, selbststehend, an der Wand hängend, also die ist einfach so universell, dass es eigentlich kein Argument sein kann.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele Leute wegen dem Pfandbon im Supermarkt nochmal extra was einkaufen, kann ich halt nicht sagen.
Mhm.
Also da können wir nichts machen gegen dieses Argument.
Ja,
aber
okay, das ist wahrscheinlich auch eher theoretischer Natur.
Ich glaube auch. Mhm. Und im Gegenteil, da die Supermärkte auch mit einem Logo auf den Boxen vertreten sind, ist es ja auch einen gewissen Image-Transfer,
mhm,
sodass wir nicht wirklich glauben, dass es schadet.
Mit anderen Worten, ihr werdet sehr glücklich, wenn auch noch weitere Supermärkte vielleicht auch direkt auf euch.
Und weitere Hilfsorganisationen. Also ein anderes Problem sind natürlich die Wege, die die Hilfsorganisation dann immer zu den Boxen fahren muss,
mhm,
was teilweise Benzinkosten sind auf ländlichen Regionen, was aber auf der anderen Seite eben auch logistische Herausforderungen sind.
Ja.
Aber es gibt Organisationen, die können das leisten, teilweise mit Ehrenamt, teilweise stellen sie dafür extra Leute ein,
mhm,
weil sich das einfach rechnet.
Die Tafeln sind natürlich jetzt wieder für gemacht in gewisser Hinsicht. Aber
natürlich, aber es gibt eben auch andere Organisationen, die vielleicht nicht regelmäßig Supermärkte anfahren, aber wo halt Mitarbeiter einkaufen gehen.
Mhm.
Und das ist dann halt auch ein Argument.
Mhm. Stimmt. Also ihr wollt euch auch nicht jetzt auf die Tafel beschränken,
nö,
sondern ihr wollt es eigentlich ganz offen halten.
Genau.
Ja.
Und das ist halt die Idee der Sozialhelden. Also zu sagen, einfach an bestimmten Punkten anzusetzen und dann disruptiv, sagen wir, oder querdenkend mal versuchen, etwas zu starten. Nicht jede Aktion funktioniert, aber viele.
Was hat denn noch funktioniert? Was habt ihr denn sonst noch gemacht?
Also wir hatten noch eine Aktion, die war mit der Deutschen Bahn. Da hatte die Bahn einen Wettbewerb ausgeschrieben, einen Fotowettbewerb, der hieß barrierefrei, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Mhm.
Wo einfach Fotos in Supermärkten aufgehangen wurden von Menschen mit Behinderungen, die ja im Alltag leben, sagen wir mal.
Ja.
Und dann gab es natürlich eine Fotoreportage von einer Kampfsportschule, von einem Tänzer, von einem Künstler und eine von mir.
Mhm.
Und die von mir hat mir dann halt gesagt, die sollte auf der einen Seite authentisch sein, also Porträts von mir, ohne dass es jetzt irgendwie mein Ego war, der da irgendwie mitgespielt hat, sondern einfach auch wirklich mit Aussagen, die vielleicht erstmal provozieren. Mhm. Also sowas wie, ich lache über Behindertenwitze, hier ist einer. Und dann hing halt einer da in, keine Ahnung, 10 deutschen großen Bahnhöfen von der Decke. Und das war halt sehr lustig. Und ich würde sagen, das war halt auch eine unerwartete, überraschende Aktion.
Hat das irgendwie Rücklauf gebracht?
Also stand in der Zeitung, es war jetzt nicht mega groß, aber die Fotos von uns waren halt die, die Fotos, die auf den Flyern kommuniziert wurden, die mhm. die größten waren, die prominentesten in der Ausstellung jeweils waren. Ich wurde von vielen Leuten angesprochen, dass sie mich irgendwo mal gesehen hätten, aber nicht mehr wussten wo und dass sie einen Behindertenwitz kennen.
Nämlich genau den, der da dort.
Genau. Also das war ganz lustig. Und parallel arbeiten wir natürlich auch jetzt schon wieder an neuen Projekten. Also wir schaffen ungefähr ein Projekt, zwei Projekte im Jahr. Große wie kleine.
Damit seid ihr auch zufrieden?
Wir würden gerne mehr machen, aber da wir damit nicht wirklich Geld verdienen, müssen wir halt unser Geld woanders holen und haben dadurch auch nur begrenzt Zeit.
Werdet ihr denn jetzt über die Einnahmen von dem Fantastisch-Projekt hinaus noch von irgendjemand gefördert in irgendeiner Form?
Also wir machen regelmäßig an Wettbewerben mit. Mhm. Ich würde sagen, gewinnen sogar ab und zu mal und finanzieren uns teilweise dadurch auch.
Also sozusagen mit den Projekten, die ihr macht, beteiligt ihr euch in den Wettbewerben.
Genau. Also diese Pfandprojekte haben wir 2008 den Star Social Preis gewonnen und der war mit einem gewissen Preisgeld dotiert.
Von wem war der?
Von der Bundesregierung, mhm. ProSieben, Audi und McKinsey. Mhm. Und Angela Merkel war dann die Schirmherrin und diejenige, die den Preis verliehen hat. Mhm. Und das war auf jeden Fall schon der größte Preis, den wir gewonnen haben. Mhm. Zumindest was Ruhm und Ehre anging. Ja. Weniger was das Preisgeld anging, da war das Auto auf jeden Fall größer.
Hilfreicher, ja.
Hilfreicher, aber man kennt uns jetzt in der Szene und die Sozialhelden sind halt so die Verrückten, die man aber ernst nehmen kann.
Ja.
Also nicht die Verrückten, wo man nicht weiß, wie nachhaltig das ist, sondern eher die Verrückten, die ein bisschen da anders denken.
Bisschen querdenken.
Genau. Dann haben wir einen Weblog, der heißt Alles, was gerecht ist, wo wir einfach Themen über Themen schreiben, die wir selber erleben. Das ist weniger ein Hausblog, als vielmehr so ein Blog zu Themen, die uns auffallen, während wir im Netz surfen, während wir über Dinge nachdenken. Und da gibt es teilweise sehr kontroverse Debatten. Also da gab es einmal einen Blog-Eintrag, der heißt Würdevoll leben ohne Geld. Den hatte ich mal verfasst.
Ja.
Und da kommentieren die Leute immer noch. Es ist jetzt kein Mega-Zulauf, also es ist jetzt kein Spreeblick-Blog oder so.
Ja.
Also, es ist einfach mehr so wirklich ein knallharter Nischen-Blog, der anscheinend schon seine Leser findet, die sehr, wie soll ich sagen, differenziert dann auch kommentieren. Also zu diesem würdevoll Leben ohne Geld Thema, da ging es halt darum, wie man gut leben kann, auch wenn man kein Geld hat, was es da für Aktionen gibt, Bücher, Themen. Und die Diskussion in den Kommentaren geht dann in die Richtung, wie kann man eigentlich in einer kapitalistischen Gesellschaft grundsätzlich überhaupt würdevoll leben und ist nicht die Diktatur des Geldes überhaupt ein Problem? Was dann schnell so eine Metaebene erreicht. Aber wir finden es spannend, dass einfach solche Diskussionen übers Internet parallel auch sich weiterentwickeln und wir praktisch den Denkanstoß dazu gegeben haben.
Du bist ja nun durch deine ganzen, durch dein Engagement und auch wie du so groß geworden bist. Also ich sehe dich so ein bisschen als Digital Native an. Das ist, glaube ich, so der Begriff, der heute ganz gerne da geschwungen wird. Ist manchmal ein bisschen komisch, aber ich glaube, er sagt schon das Richtige aus, dass man sich einfach normal, wie soll ich sagen, dass man das als vollkommen normal ansieht, sich in Netzen zu bewegen.
Absolut.
Welche Bedeutung misst du den Aktivitäten im Netz zu, jetzt konkret für das Sozialheldenprojekt? Und welche Bedeutung siehst du sozusagen allgemein für soziales Engagement in solchen Dingen?
Eine sehr große Bedeutung. Nicht die ultimative, aber schon eine sehr große Bedeutung. Also auf die Sozialhelden bezogen wir hatten lange zum Beispiel kein Büro und haben uns komplett übers Internet organisiert. Das heißt, wir hatten dann, keine Ahnung, Online-Word-Dokumente oder Google Docs oder wie die ganzen Sachen heißen, hatten gemeinsam einen Kalender online geteilt, haben E-Mail-Verteiler gehabt und haben uns einfach ganz groß und ganz viel darüber ausgetauscht, bis hin zu Skype-Videokonferenzen, wo einfach wir gemerkt hatten, ein Büro ist gar nicht so wichtig. Hatten dann aber irgendwann eins, weil wir zur kostenlosen Untermiete bei Better Place unterkommen konnten, einem anderen großen sozialen Netzwerk in Berlin auch. Mhm. Und haben dann gemerkt, okay, wir haben jetzt dieses Büro, da legen wir auch Sachen ab, die einfach nicht in einer Privatwohnung unbedingt liegen müssen sollten, weil einfach jeder darauf Zugriff haben sollte. Und hatten dann halt überlegt, aber wir sind relativ trotzdem selten in diesem Büro drin. Ist mehr so ein kleines Lager oder so.
Ja.
Auch wenn wir das gar nicht wollen, weil das ist ein super Konferenzraum und immer wenn wir da sind, haben wir groß viel Spaß. Aber dieser Ort an sich ist gar nicht so nötig. Und hatten dann überlegt, wo kann man denn noch groß und viel Spaß haben? Und fing dann zum Beispiel an, sogenannte Open Offices, so nennen wir das, wenn wir irgendwie nicht im Büro sind,
ja.
Open Offices an öffentlichen Orten zu machen. Mhm. Also zum Beispiel, wir fingen an, in der Ringbahn, einfach über einen UMTS-Stick mit dem Netz verdrahtet, einfach so einen Viererblock zu blockieren und dann da zu arbeiten. Geht auch.
Das heißt, man traf sich in der Ringbahn?
Man traf sich in der Ringbahn, keine Ahnung, Schöneberg, 9.43 Uhr.
Man hatte die ganze Zeit Netz?
Man hatte die ganze Zeit Netz, solange wie der Akku halt ging.
Einer macht irgendwie UMTS und
genau.
Noch ein WLAN auf wahrscheinlich. Richtig. Für die anderen.
Und schwupps waren wir irgendwie im Büro.
Und jeder kann sozusagen jederzeit zusteigen im Stundenrhythmus.
Genau, und wir konnten sogar Leute einbeziehen, die vorbeigingen. Einige haben gefragt, was wir da machen.
Mhm.
Also es war schon echt eine lustige Aktion. Und wir weiten es halt gerade aus. Also da gibt es ja verschiedene Orte. Ein Projekt ist noch geheim. Es wird aber in einem großen Möbelhaus stattfinden.
Das heißt, ihr habt vor, euch sozusagen an diesen Orten zu treffen. Und wie kommuniziert ihr das dann nach außen? Über das Weblog?
Über das Weblog zum Beispiel, genau. Alles,
auch
was
noch über andere
ist.
Medien?
Über Flickr, Fotosharing, über Facebook.
Mhm.
Diverse, je nachdem, wie viele Leute
das wir. Das unvermeidliche Twitter ist wahrscheinlich auch
Twitter natürlich
Start.
Auch, genau.
Da seid ihr Twitter
Sozialhelden. / Sozialhelden, genau.
Mhm.
Darüber twittern wir. Wir waren auf der Republika mit einer kleinen, schnellen, dreckigen Aktion. Und das ist einfach, wir experimentieren auch viel. Also wir sagen nie, das muss funktionieren und das muss so und so laufen, sondern ganz viel ist ergebnisoffen. Und davon lernen wir.
Okay. Kurz, du hast es erwähnt, Republika war eine Konferenz, die hier kürzlich in Berlin stattfand, die sich ja so der digitalen Netzöffentlichkeit zuwendet, mal ganz allgemein formuliert. Was hast du da gemacht?
Da hatten wir ein Panel und der hieß in 60 Minuten die Welt verbessern.
Mhm.
Und hatten dann irgendwie überlegt, was kann man in 60 Minuten überhaupt machen mit den Leuten, die da sind. Und dann hatten dann überlegt, ob man nicht so eine Art Warroom macht, also wo einfach in diesen 60 Minuten alle an einer Mission arbeiten und nur diese 60 Minuten Zeit haben.
Im Rahmen dieses Panels?
Im Rahmen
oder?
Dieses Panels, genau. Mhm. Und leider gab es kein Internet auf der Republika, das war ein Problem.
Ja, das gab ein technisches Problem. Ja.
Genau, sodass wir dann wirklich nur auf iPhones und Handys zurückgreifen konnten. Aber die Idee war für einen Verein, das hieß, gleich fällt es mir wieder ein. Auf jeden Fall sammelten die Bücher, die in Mosambik eine Schule aufbauen wollten.
Mhm.
Und diese Schule hatte eine Bibliothek und wir sammelten englischsprachige Bücher für diese Bibliothek.
Mhm.
Weil nämlich das Problem ist, dass total viel Literatur in diesem Land in der Heimatsprache ist. Und aber wenig die Welt von außen auch erzählt.
Mhm.
Und das war halt die Idee, dass man darüber dann Bücher spendet. Und hatten halt das als Mission und haben dann halt alle Leute aufgefordert, dass sie sich überlegen können, was sie wollen, wie sie an diese Bücher kommen.
Mhm.
Und hatten dann mit diversen Buchhändlern telefoniert und hatten am Ende knapp 100 Bücher zusammen.
Während dieser Aktion,
also ja.
Ihr habt auf dem Panel gesessen und mit Buchhändlern
genau.
telefoniert. Und sozusagen ja. einfach Action gemacht.
Ja. Ich weiß nicht, also das Problem war dann am Ende das Nachverfolgen,
ja.
ob dann diese Bücher auch wirklich ankommen und so weiter und so fort. Aber jeder hatte so im Schnitt 2-3 Bücher, die er irgendwie entweder selber hatte oder jemandem abschwatzen konnte.
Das heißt, ihr habt sozusagen das praktische Helfen und der Einsatz von modernen Kommunikationsmitteln, hätte die Internet ordentlich gehabt.
Genau.
Dann natürlich auch mehr noch Internet, aber natürlich auch Telefon, einfach live praktiziert.
Genau. Sozusagen. Und die Leute fanden das cool, hat Spaß gemacht, haben sie gesagt. Ich bitte auch hierbei immer zu bedenken, natürlich ist das überhaupt nicht nachhaltig. Das ist auch nicht der Weisheit als letzter Schluss und so muss man das auch nicht machen. Es war ein Experiment und so haben wir das auch damals angekündigt.
Es geht euch mehr auch um die Botschaft. Es geht um dieses, man muss sich einfach nur was Ordentliches einfallen lassen.
Genau.
Oder überhaupt auch einfach mal, vielleicht noch nicht mal was Ordentliches einfallen lassen, sondern überhaupt erstmal was einfallen lassen.
Ja.
Und das Experiment zählt.
Genau. Und genau so leben wir auch als Sozialhelden, dass wir halt sagen, okay, man kann natürlich, die meisten Projekte finden deswegen nicht statt. Also Projekte im Allgemeinen, weil wir an der ersten Hürde scheitern. Weil wir einfach merken, oh nein, das Amt will das nicht, deswegen machen wir es jetzt nicht.
Mhm.
Aber gut, dann muss man halt überlegen, was will denn das Amt? Und wie könnte ich es trotzdem machen? Oder geht es auch ohne das Amt?
Mhm.
Also, oder irgendein Problem. Das heißt, gerade bei dieser Pfandaktion, wir hatten so viele Hürden und wir haben immer noch so viele Hürden, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir können jederzeit aufhören, aber warum? Wir hatten schon so viel Erfolg und lass uns doch einfach wirklich erst dann aufhören, wenn es schmerzt. Also wenn wir wirklich merken, sorry, aber einer von uns müsste den Job kündigen oder einer von uns müsste das und das machen.
Ja.
Und wir haben immer einen Weg gefunden. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Person eingestellt, die sich darum kümmert, dass es einen reibungslosen Ablauf hat. Das heißt, wir bezahlen dieser Person monatlich Geld dafür, dass sie uns hilft und wir nebenbei unser Geld verdienen können.
Also
privates Geld.
Also jemand, der sich jetzt allein um die Logistik rund um dieses fantastische Projekt kümmert.
Diese Person ist natürlich nicht super gut bezahlt, aber wir arbeiten natürlich daran, dass es für uns alle auch was bringt. Also ich habe nicht vor, mit den Sozialhelden Geld zu verdienen, privat, weil das bleibt für mich erstmal ein Ehrenamt. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß und das ist Lohn genug. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie nicht jeder so sieht, der aber uns gut helfen kann.
Mhm.
Und dem bin ich natürlich auch dann bereit, Geld dafür zu geben.
Mhm, klar.
Wenn auch nicht viel.
Ja.
Und genauso arbeiten wir halt. Das heißt, wenn wir gemerkt haben, gut, wir schaffen es in unserem Ehrenamt nicht mehr, dann müssen wir halt versuchen, das zu finanzieren, dass uns jemand hilft. Und hatten dann gesagt, okay, wir müssen einfach an ganz vielen Wettbewerben mitmachen. Und auf einmal hatten wir dann Geld gewonnen und konnten dann eine Person davon ein Jahr lang finanzieren. Und jetzt sind wir wieder an Wettbewerben dran fürs nächste Jahr.
Mhm.
Und so entwickelt sich das halt immer weiter.
Wie viele Leute sind denn mittlerweile dazugestoßen zu den Sozialhelden? Ihr habt ja zu zweit gestartet.
Genau, also gestartet sind wir zu zweit. Und da wir ein Verein sind, müssen wir mindestens 7 sein.
Mhm.
Sind aber jetzt insgesamt so um die 10 bis 20, also es hängt davon ab, das Kernnetzwerk besteht aus 7 Leuten. Es sind einfach Leute, die relativ nah dran sind, denen wir alles erzählen, woran wir arbeiten, was wir machen.
Aber nicht indem ihr euch in eurem Büro trifft, sondern vielleicht im offenen Büro, beziehungsweise vor allem über
Genau. Und die anderen, damit wären wir dann wieder bei dem Internet, kontaktieren wir bei Bedarf.
Mhm.
Also wir haben Grafiker, wir haben Konzepter, wir haben Texter, wir haben das sind nämlich die Kernaufgaben, die wir gemerkt haben. Wir brauchen gar nicht so viele, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Fundraising-Experten oder so. Oder wir brauchen gar nicht so viele Steuerberater und Juristen. Mhm. Natürlich brauchen wir die, aber nicht so wichtig wie ein Grafiker oder jemand, der sagt, schreib einen Texter, der sagt, ey, wir müssen jetzt hier diesen Antrag ausfüllen und der muss gut klingen, damit die Jury davon überzeugt ist.
Mhm.
So, und das kann halt auch nicht jeder. Also ich kann es nicht. Und da haben wir halt jemanden gefunden, der super tolle Texte schreiben kann und der schreibt uns die. Und warum kann er dann dafür nicht auch als Sozialheld sich auszeichnen? Und der macht das Spaß, der macht das ehrenamtlich und den ziehen wir dann halt immer dazu.
Mhm.
Wir sind keine Closed Box, also wir haben keine Geheimnisse vor den anderen, aber natürlich muss auch nicht jeder zu allem befragt werden. Also nicht im Sinne von Geheimnis, sondern im Sinne von vielleicht interessiert er sich gar nicht dafür oder vielleicht hat er da jetzt keine Zeit für. Und wir wollen auch nicht jeden belasten. Das heißt, wir versuchen, diese Orga-Arbeit intern zu belassen bei diesen 7 Leuten und
dann eben in Abhängigkeit der Bedürfnisse des Projektes tragt ihr die Informationen weiter nach außen und fühlen sich die Leute. Ich meine, gut, sie sind wahrscheinlich auch ganz froh, dass sie jetzt nicht mit allem belangt werden, wenn es eh ehrenamtliche Tätigkeit ist, was sollen sie dann auch noch mehr involviert werden, als es nötig tut.
Genau. Und unsere Arbeitstreffen versuchen wir halt auch immer so zu bauen, dass sie nicht wie Arbeitstreffen wirken. Also zum Beispiel diese Open-Office-Idee ist halt immer mit einem Erlebnis verbunden oder wir kochen gemeinsam oder so. Mhm. Also, aber auch kein Community-Feeling im Sinne von, wir sind eine Kommune, sondern es ist mehr so, komm, was hast du gestern erlebt? Komm, wir gehen auf die Party. Also auch ein bisschen Spaß ist auch wichtig. Und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir sind richtig abgeschweift, was das Internet im Allgemeinen für eine Bedeutung hat, außerhalb der Sozialhelden. Ich glaube, dass man über das Internet sehr viele Menschen mobilisieren kann, wenn man es richtig macht. Also wenn es nicht immer heißt, ich brauche Geld, gib mir, sondern wenn es irgendwie auch heißt, partizipativ an etwas teilzunehmen, im Sinne von diskutier mit, mach mit oder einfach nur informieren. Manchmal ist das ja auch schon ein ganz großer Wert. Also der Wahlkampf in den USA, glaube ich, ist das beste Beispiel immer für solche Non-Profit Kampagnen im Netz, die auch schon, glaube ich, alleine dadurch funktioniert haben, dass sie irgendwie nicht nur Wähler mobilisiert haben, sondern dass sie einfach ein Thema hochgehoben haben. Also ein Thema, das, wie soll ich sagen, das vielleicht erstmal unterging oder das lange Zeit unsexy war. Sowas wie Umweltschutz in den USA oder Rassismus oder was auch immer. Mhm. Und sowas Ähnliches, glaube ich, kann man hier auch starten. Ich erinnere an ein Beispiel, ist vielleicht nicht ganz so groß, aber in England sehr erfolgreich gewesen. Es gibt eine Moderatorin auf BBC, die im Kinderkanal moderiert, der ein Arm fehlt. Mhm. Und die hat ihre ersten Sendungen gehabt und auf einmal gab es unheimlich viele erbitterte und erboste Schreiben von Zuschauern, von Eltern, die halt gesagt haben, wie könnt ihr unseren Kindern das zumuten, dass ihr ein Monster im Fernsehen zeigt. Mhm. Und die BBC hat halt gesagt, also sorry Leute, aber auf diese Diskussion lassen wir uns nicht ein. Wir diskutieren das online mit euch und haben noch irgendwie einen weiteren Beitrag über die Moderatorin auch gezeigt, die einen Film über Ressentiments gegenüber Behinderten gedreht hat.
Vorher schon.
Genau. Mhm. Und das halt dann auch im Internet gezeigt. Und die Debatte kehrte sich auf einmal so um, online, dass es halt hieß, wie kann man denn sowas glauben, dass das ein Monster ist, der im Fernsehen gezeigt wird. Also ich glaube, es ist einfach immer eine Frage, wie man dieses Thema auch aufgreift. Und die Moderatorin bleibt natürlich bei BBC und die hält natürlich erst recht jetzt an ihr fest. Mhm. Also manchmal ist es auch so ein...
Also sie bleibt nicht nur bei BBC, sondern auch in dieser Kindersendung.
Auch in dieser Kindersendung, genau. Mhm. Und einfach, es gibt Themen... Die kann man online, glaube ich, schon beeinflussen. Oder auch ein sehr gutes Beispiel, Camp Act. Ich weiß nicht, ob du Camp Act kennst.
Ja.
Die ja auch Leute mobilisieren und auffordern, direkt ihrem, keine Ahnung, Kandidaten der Partei XY zu schreiben, um gegen Genmais zu stimmen.
Genau, die haben dann übers Internet Leute gesucht, die dann auch auf allen auf allen Wahlkampfveranstaltungen oder sonstigen politischen Veranstaltungen unserer Ministerin, die dafür zuständigen Ministerin für Ernährung präsent waren und dann immer wieder das Thema auch eingebracht haben.
Genau. Und die sind damit durchgekommen. Also, soweit ich das jetzt verfolgen konnte.
Also der Genmais ist jetzt verboten worden.
Ist der jetzt verboten worden.
Es wird nicht nur daran gelegen natürlich haben, nicht. Aber es hat sicherlich auch in gewisser Hinsicht dazu beigetragen, da zu mobilisieren.
Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese ganze Kinderporno-Geschichte mit der Zensursolar-Debatte im Internet auch in so eine Richtung gehen kann. Also weil ich bin natürlich auf keinen Fall für Kinderpornos oder so, aber ich glaube einfach, dass die Mittel, die die Bundesregierung da gerade einschlägt oder anwendet, nicht die richtigen sind, um gegen dieses Problem vorzugehen, weil sie einfach knall einfach.
Also meinst du das Mittel der Zensur? Sozusagen zu sagen, den Augen, aus dem Sinn, anstatt gegen die Angebote vorzugehen.
Zumal diese Zensur ja ganz einfach umgangen werden kann und alles auf freiwilligen Basis basiert. Also das ist ja alles, das ist ja nicht mal richtig durchdacht.
Okay, und du denkst, dass die Mobilisierung über das Internet letzten Endes genug Kraft entwickeln kann, um der Politik auch wirklich nochmal den Weg zu zeigen? Weil bisher wird ja eigentlich diese Netzgesellschaft, um die es ja hier geht, ist ja sozusagen eine Diskussion innerhalb dieses für außenstehende Non-Digital Natives immer schwer nachvollziehbare Willensbildung, die sich dort abzeichnet, ist ja schon noch eine sehr geschlossene Box.
Leider.
Aber du meinst, das wird nicht unbedingt so bleiben?
Also ich glaube, diese Zensurgeschichte ist vielleicht noch sehr speziell. Das tangiert nicht jeden und natürlich sind wir alle gegen Kinderpornos und dadurch auch schwer kommunizierbar. Aber sobald es halt um bestimmte Meinungsfreiheiten geht, glaube ich, kann das Internet eine ganz gewaltige Schlagkraft entwickeln, die ich nicht unterschätzen würde. Mhm. Natürlich reden wir hier nur von den Digital Natives, Leute, die 80 geboren sind und jetzt am Computer hängen. Die Generation davor ist wahrscheinlich eher schwierig. Aber gut, wir wachsen ja alle ins Internet rein. Wir haben alle kein Wahlscheibentelefon mehr, also die Zeiten ändern sich.
Welchen Ratschlag würdest du denn jetzt Organisationen, die jetzt das Internet nicht oder sagen wir mal noch sehr klassisch nutzen, geben, wie man sich da jetzt am besten rantastet? Weil es ist ja auch immer nicht so einfach, das richtige Mittel zu wählen.
Ja, ich glaube, dass sie sich jemanden holen sollten, der sich langfristig damit auskennt. Also nicht mal eben den Neffen von der Sekretärin bitten, eine Homepage zu programmieren, sondern wirklich auch jemanden sich versuchen reinzuholen, der sich ernsthaft Zeit dafür nimmt, eine Strategie für das Internet zu überlegen. Nicht jeder braucht einen Podcast, nicht jeder braucht einen Weblog, weil solche Dinge auch immer gepflegt werden müssen. Aber ich glaube, jeder braucht eine Homepage und eine E-Mail-Adresse. Mhm. Und da muss eigentlich die Verhältnismäßigkeit erstmal analysiert werden. Was braucht man nicht? Und es würde, glaube ich, am Ende unheimlich viel vereinfachen. Also wenn man zum Beispiel seine Spender in Zukunft eher per E-Mail erreicht oder per Internet, wie auch immer, anstatt ihnen immer einen Brief zu schreiben, spart er auch Kosten. Mhm. Vielleicht brauchen einige einen Brief, das kann man ja dann auch aufschlüsseln. Aber ich selber stelle halt fest, dass ich eher Briefe wegschmeiße, die mich um Geld bitten, als Websites, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich hier weiter informieren. Also mein persönliches
Gefühl. Aber E-Mails, die dich um Geld bitten, die, ja, die hat man natürlich in Form von
Spam. Die funktionieren natürlich auch nicht, ne? Die gehen auch nicht. Also ich glaube, dass auch über Social Networks wie Facebook oder so schon noch einiges gehen kann, mhm, wenn man es richtig macht. Also wenn man zum Beispiel die Leute, die sich alle in diesem Verein engagieren, für den Verein engagieren oder auch spenden, miteinander vernetzt.
Ja.
Was natürlich nicht heißt, dass jeder sein eigenes Social Network braucht. Aber es heißt auf jeden Fall, dass man auf bestehende Netzwerke aufsetzen kann. So würde ich das jetzt mal pauschal sagen.
Facebook nutzt ihr auch?
Ja.
Und in welcher Form ist das für euch sinnvoll? Ist ja sehr umstritten, der Nutzen von sozialen Netzwerken, insbesondere solchen geschlossenen Systemen.
Also wir halten das vor allem oder benutzen es vor allem dafür, um Leute darüber zu informieren, was wir gerade tun und machen, mhm, und um Leute einzuladen. Natürlich ist Facebook auch nur ein Tool in unserem ganzen Instrumentarium. Aber es ist halt ein Versuch,
ja,
sag ich mal. Kannst du einfach Sozialhelden eingeben und dann ist da eine Seite von uns.
Das heißt, da findet man sozusagen aggregiert, genau, eigentlich die gesamte Außenkommunikation.
Genau.
Kann euch natürlich zur Not auch direkt darüber kontaktieren, wenn man, genau, das unbedingt haben will.
Und das Ganze läuft auf jeden Fall bei einer Person zusammen, die auch das liest und also reagiert auf bestimmte Sachen. Das ist auch wichtig, dass das Internet auch ernst genommen wird. Also wenn da jemand eine Anfrage hat, dann...
Dass es nicht ins Leere läuft.
Darf das nicht ins Leere laufen. Der muss das Gefühl haben, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden auch eine Antwort kommt.
Vielleicht nochmal zurück zu den Projekten, die ihr macht.
Ja.
Macht ja auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Internet zu tun haben. Es gab hier in Berlin noch so eine Aktion mit der BVG.
Genau.
Was steckt da dahinter?
Das war eher eine Aktion gegen die BVG.
Ja, okay.
Wir haben...
Was war das Problem?
Die BVG hat das Metronetz eingeführt vor... Wann war das? 2003 oder so?
Ein paar Jahren.
Genau.
Also dass Straßenbahnen und Busse...
jetzt Metrolinien haben. Mhm. Genau.
Also häufig... also häufiger bedient werden und
genau.
sozusagen so als Hauptstrecken
gehen. Genau.
Was war das Problem?
Und dadurch wurden einige Buslinien abgeschafft, die wichtig waren für diverse Schulen, für Rollstuhlfahrer, sag ich mal.
Ja.
Und durch Linien ersetzt, die anders fuhren, zu Bahnhöfen fuhren, die keine Aufzüge hatten und so weiter, mit Bussen, die keine Rampen hatten. Also es war einfach damals eine Verschlechterung des Systems.
Für
Rollstuhlfahrer oder genau. Aber auch für geistig Behinderte, die zum Beispiel jahrelang vorher ihre Wege gelernt haben.
Ja.
Und auf einmal gibt's den Bus nicht mehr. Und dann mussten sie halt neue Wege lernen. Dann werden Busse abgeschafft, die Rampen hatten, und durch Busse ersetzt, die keine mehr haben. Also das war damals echt ein großes Problem. Und haben also dann
Buslinien, nicht
Buslinien,
Busse,
genau.
Okay.
Und haben dann halt in dieser Aktion, die war einen Tag lang, einfach selbstgebracht, mitgebrachte Rampen an Busse angelegt und sind dann halt mit denen gefahren.
Also und so jetzt so richtig, also so richtige Metallrampen.
Genau. Aha. Diese richtig schweren Dinger.
Oha.
Und haben dann natürlich den BVG-Betrieb ein bisschen aufgehalten, Fahrgäste genervt, Busfahrer genervt, dass dann irgendwann die Polizei kam und irgendwann auch ein BVG-Pressesprecher, was aber immerhin ein kleiner Erfolg war.
Ja.
Und die, also wir waren, ich würde sagen, 40 Rollstuhlfahrer, die dann halt da standen. Und in so einen Bus passten damals auch nur ein Rollstuhl rein, jetzt passen ja mehr rein. Und ich meine, fahr mal mit dem Rollstuhl gemeinsam in mehrere Bus, das geht ja gar nicht. Musst du irgendwie mehrere Busse nehmen und
ja.
dann kommen die alle zerstückelt an. Also irgendwie eine strange Situation gewesen. Es war halt ein Experiment auch im Sinne von, warum immer nur meckern, wenn man nicht auch mal selbst handeln kann.
So. Und was hat das bewirkt?
Auf jeden Fall ein Statement der BVG, dass sie sagen, ja, wir geloben Besserung. Okay.
Hat sich was ergeben?
Also inzwischen sind die Busse besser geworden. Klar, diese neuen auf jeden Fall, da passen jetzt 5 Rollstühle rein und nicht mehr nur einer. Was aber auch daran liegt, dass die Gesellschaft ja immer älter wird und es in Zukunft immer mehr Menschen mit Gehschwierigkeiten geben wird.
Mobilität ist natürlich auch ein echtes Thema. Ich meine, wenn man sich so anschaut, was es heute so für Möglichkeiten gibt, gerade so mit Internetkartografie,
klar.
Google Maps, OpenStreetMap, ein Projekt, was da auch viele Möglichkeiten macht, siehst du da nicht Möglichkeiten, dass man da noch sehr viel mehr das Internet auch wirklich nutzen kann, um solche Missstände einerseits, also jetzt nicht nur anzuprangern und schlecht zu finden und Demonstrations- und Flashmobs zu organisieren, sondern vielleicht auch ganz konkret das Ganze zu einem Projekt zusammenzubringen, wo man sagt, okay, wir machen jetzt aber auch mal konkrete Vorschläge, wir sammeln
genau.
diese ganzen Daten und machen was Neues draus.
Genau, das ist auch ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Das hast du bestimmt gewusst.
Nee, ehrlich gesagt habe ich das nicht
okay.
gewusst. Ich habe das jetzt einfach mal nur so...
Das Projekt heißt Wheelmap.
Ja.
Basiert auf eben einer solchen... muss auf die Startseite gehen. Weil wir das bisher nur daran arbeiten und auch kein fertiges Projekt ist. Da gibt's halt dann so ein YouTube-Video, wo die Idee erklärt wird. Da ist halt die Idee, eine Art Stadtplan aufzumachen, erstmal für Berlin, der sich eben darum kümmert, oder nein, der die Möglichkeit bietet, dass jeder Mann und jede Frau Orte eintragen kann, die rollstuhlgerecht sind. So, erstmal ganz allgemein. Das Ganze muss natürlich aggregiert werden, also teilweise auch. Das heißt, wir versuchen das mit bestehenden Location-Bewertungsplattformen wie Quipe oder so zu aggregieren. Das heißt, wir auf jeden Fall einen gewissen Grundstock an Orten schon haben und die Leute noch sagen müssen, ja, ist rollstuhlgerecht, nein, ist nicht rollstuhlgerecht.
Lässt
und
sich das immer so einfach sagen, so ja, nein? Oder gibt's da nicht
also
so
wir haben Abstufe? Jetzt drei... Wir haben drei Zustände definiert. Das heißt, ja komplett, nein teilweise und nein überhaupt
okay.
nicht. Alles andere ist viel zu kleinteilig und dadurch auch nicht wirklich nutzbar. Das haben wir halt gelernt. Und es gibt auch Projekte, die in die Richtung gehen, die aber nicht userbasiert sind. Das heißt, es gibt ein Projekt in Berlin, da schicken die halt 1-Euro-Jobber durch die Stadt, mit dem Zollstock, die alles ausmessen. Toilettentürbreite, Eingangstürbreite, Neigung der Rampe und so weiter und so fort. Wie viele Behindertenparkplätze vor der Tür sind und so weiter. Was sinnvoll ist, wenn man wirklich auf diese Daten angewiesen ist. Aber ich glaube persönlich, dass man dadurch relativ schwer eine Vollständigkeit erreichen kann. Eigentlich gar nicht.
Ja.
Und Rollstuhlfahrer oder überhaupt Menschen mit Gehbehinderung sich viel mehr anpassen können, als man eigentlich glaubt. Also wenn halt, wie soll ich sagen, keine Toilette da ist, dann heißt das nicht, ich gehe da nicht hin. Sondern heißt das, gut, dann gehe ich halt vorher auf Toilette.
Ja, okay.
Also, ne? Also
man
deswegen,
kann sich halt adaptieren.
Genau, es ist halt kein Ausschlusskriterium immer. Und deswegen hatten wir halt gesagt, warum sagen sich nicht diese Menschen untereinander, wo sie gerne hingehen, wo es auf jeden Fall rollstuhlgerecht ist, oder die Freunde von denen, die das wissen oder weil sie es eingetragen haben oder erlebt haben, und versuchen einfach so die Daten alle miteinander zu aggregieren. Mhm. Und das natürlich dann wiederum kombiniert mit Daten von eben solchen Location-Bewertungsplattformen wie Quibe, die das teilweise auch schon haben, BVG, wo wir die kompletten Datensatz bekommen haben von den öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm, welche Linien, welche Stationen, mhm, und welche Räumlichkeiten von denen. Oder vielleicht auch McDonald's, Starbucks, Kinos, die Daten liegen ja auch alle bei denen zumindest, dass man diese einfach nach und nach versucht zu aggregieren, mhm, und alle auf eine Karte zu legen.
Die dürft ihr dann auch entsprechend veröffentlichen, diese Daten?
Daran arbeiten wir zumindest.
Okay, gut. Also ich meine, das erfordert natürlich dann auch das Einverständnis.
Natürlich.
Es sind natürlich Informationen, die eigentlich öffentlich sein sollten, aber wie das immer so ist, bei den ganzen Rechten. Das, also ich sehe gerade, das Ganze ist jetzt noch im Beta-Test, ist also wirklich ein frisches Projekt.
Genau.
Klingt aber nach einer Menge Arbeit, diese ganzen Sachen.
Das ist eine Menge Holz, die da zu hacken ist.
Das heißt, ihr könntet da eigentlich auch noch Unterstützung gebrauchen.
Auf jeden Fall. Also
wonach sucht ihr?
Wir suchen auf jeden Fall Programmierer.
Ja.
Alles andere haben wir.
Ja.
Wir haben auch schon diverse Wettbewerbe eingereicht. Wir haben sind gerade dabei, an einem Design erstmal überhaupt eine Kommunikationssprache dafür zu entwickeln.
Ja.
Und bisher existiert der Name und die Idee.
Und was soll am Ende dann herauskommen?
Also am Ende soll eine Plattform herauskommen, die wirklich einfach zu bedienen ist, in der man kein Fachchinesisch können muss, mhm, die einfach nur die Frage beantwortet, ja, nein, vielleicht.
Ja, nein, vielleicht für einen bestimmten Ort.
Für einen bestimmten Ort,
genau. Ist das für mich geeignet?
Also ich soll danach suchen können, dieser Ort, ist dieser Ort rollstuhlgerecht?
Ja.
Oder aber welcher Ort, der ein Café ist, in Schöneberg ist rollstuhlgerecht.
In der Nähe sozusagen.
In der Nähe zum Beispiel, genau.
Ah ja, das heißt, wenn man jetzt irgendwie so plant, sich mit Leuten zu treffen und man,
genau,
sucht einfach einen passenden Ort, dass man einfach einen Ort hat, wo das irgendwie alles,
genau,
zusammenkommt.
Und das Interessante ist, diese Daten gibt es. Sie sind nur unheimlich weit verstreut. Also es gibt Tourismus, von der Tourismus, wie heißt es? Behörde? Nee.
In
Tourismusbüro.
Berlin. Ja.
Genau, die haben halt solche Flyer, die barrierefrei in Berlin, mhm, die dann natürlich, aber auch eher so diese großen Locations haben, Kinos, Theater und so weiter. Aber wir glauben halt, dass auch irgendwie die kleine Bar um die Ecke ja auch irgendwie interessant ist, weil darum geht es ja. Mhm. Es geht ja darum, dass man am Leben teilhat. Mhm. Und dieses Leben findet auf jeden Fall nicht im IMAX statt, sondern es findet eher in der Bar nebenan statt. Und wenn man das weiß, dann kann man es anderen sagen.
Mhm.
Und so glauben wir halt, ohne immer nur anzuprangern und zu sagen, ja, warum seid ihr nicht rollstuhlgerecht? Einfach mal zu sagen, hey Leute, wir haben hier eine Liste, die sind es auf jeden Fall. Und lass uns versuchen, dahin zu gehen, diese Orte zu nutzen und so für Integration letztendlich sorgen. Weil man sieht ja deswegen keine Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit oder so wenige, weil sie das Gefühl haben, sie kommen nirgends rein oder weil sie sich nicht trauen oder weil
sie einfach
nicht
wissen,
reinkommen,
ob sie da wieder rauskommen,
genau,
wenn sie einmal reingekommen sind.
Und das ist eben keine anprangernde Idee, sondern einfach, wir machen das jetzt einfach Idee.
Genau, es geht einfach um praktische Hilfe,
genau,
um einfach wirklich ein Ergebnis zu erzielen für die Leute, die diese Hilfe auch wirklich benötigen.
Genau. Und parallel, das Ganze soll natürlich weitergedacht werden. Es ist eben nicht nur eine Art Wikipedia von barrierefreien Orten, sondern es soll auch eine sogenannte Blacklist führen. Das heißt, eine Liste von Orten, die eben nicht barrierefrei sind.
Mhm.
Das heißt, das kann man ja da auch angeben in der Karte. Und mit dieser Liste hast du auf jeden Fall ein Argument.
Mhm.
Dann kannst du halt politisch aktiv werden. Du kannst den Betreiber anschreiben und sagen, hey, 40 Leute wollten ihren Laden mal besuchen und sie haben keine Rampe.
Wenn also Programmierer die Lust haben, auf so einem Geo-Projekt mal sich auszutoben, Lust haben, selber zum Sozialheld zu werden, dann habt ihr sozusagen eine offene Tür.
Genau.
Ich richtig verstanden.
Und die Idee geht noch weiter, dass wir zum Beispiel auch überlegt hatten, okay, angenommen ein Laden ist es nicht und er hat auch nicht das Geld, sich umzubauen, es sind aber nur 3 Stufen, dass, ja, man ihm halt sagt, da gibt's eine Rampe. Da kannst du sie kaufen,
Investier doch mal.
Sind, keine Ahnung, so und so viel Euro. Mhm. Es gibt sogar Ideen, selber eine Rampe zu erfinden, die besser ist als alles, was bisher auf dem Markt existiert, weil da auch wenig Innovation.
Was ist das Problem?
Also warum gibt es zum Beispiel keine Rampe, die Rollstuhlfahrer mitnehmen? Dass sie immer ihre Rampe dabei haben.
Man sozusagen am Rollstuhl so eine mobile Rampe mit dabei hat, die man dann einfach zum Einsatz bringt. Tja, weiß nicht. Warum gibt's keine?
Also viele sagen halt, weil es nicht TÜV-zertifiziert gebaut werden kann und so weiter und so fort, weil der Neigungswinkel zu schmal ist, weil man sie ja dann doch nicht selber anbringen kann als Rollstuhlfahrer, weil es viel zu viele verschiedene Gewichte von Rollstühlen gibt und so weiter und so fort. Aber ich sage halt, ich glaube trotzdem, dass es geht. Also ich glaube, es kann eine Rampe geben, die ist so groß wie ein Alukoffer, kann auf einen E-Rollstuhl hinten drauf geschnallt werden oder bei einem Faltrollstuhl unter den Sitz geschoben werden. Da muss dann halt jemand helfen, aber man kommt rein.
Das heißt, hier haben wir eher eine Aufgabe für Produktdesigner.
Aber da sitzen wir auch gerade dran. Also da haben wir welche gefunden jetzt und wir überlegen, ob das geht. Erstmal eine Überlegung.
Mhm. Einfach, um es mal ausprobiert zu haben. Um einfach auch ein bisschen das Wagnis vor den Zweifel zu stellen.
Genau, und einfach, also wir lernen ja dadurch selbst. Das heißt, wir werden vielleicht scheitern, nicht unwahrscheinlich, aber wir haben dadurch auf jeden Fall uns mal mit einem Thema beschäftigt, auf eine andere Art und Weise, an einem Problem, das wirklich existiert und nicht immer irgendwelche fiktiven Sachen, die man in der Uni sonst vielleicht bearbeiten würde.
Und da steckt ja dann auch immer der Spaß drin, nicht? Wenn diese, mal wieder so auf dein ursprüngliches Argument zurückzukommen, so diese Herausforderung einfach mal anzunehmen und zu sagen, okay, wir lassen uns jetzt mal nicht davon aufhalten, was andere Leute immer so an Skepsis als erstes in den Raum tragen. Nicht? Das ist immer dieser Kampf gegen die Bedenkenträger, sondern dass man einfach sagt,
einfach machen.
Okay, nicht wahr? Nur indem man es einfach auch schon mal probiert, kann man schon was für sich gewinnen.
Also wir bezeichnen uns auch als Do-Tank und nicht nur ein Think-Tank. Wir versuchen es einfach.
Okay.
Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber wir haben es gelernt.
Just do it.
Ja.
Das ist das Credo der Sozialhelden. Haben wir jetzt noch ein wichtiges Projekt ausgelassen, was wir vielleicht noch erwägen sollten?
Also wenn dann nur kleine, aber die großen haben wir jetzt durch.
Okay. Das ist das Spektrum der Sozialhelden. Euch geht es darum, einfach zu helfen, indem man das Ungewöhnliche denkt und einfach auch erstmal macht, bevor man sich irgendwie aufhalten lässt.
Genau, also natürlich schon nicht blauäugig irgendwie irgendwo reinrennt und am Ende einen Scherbenhaufen hinterlässt, sondern einfach sich schon einem Problem widmet, das existiert. Also ich studiere ja noch nebenbei am Hasso-Plattner-Institut. Da gibt es die School of Design Thinking und da wird uns halt beigebracht, User-Centered Design zu machen. Also einfach den Nutzer im Mittelpunkt zu sehen, weil unheimlich viele Innovationen in der Gesellschaft auf wirtschaftlicher Ebene entweder technologiegetrieben sind oder wirtschaftlich getrieben. Das heißt, die Technologieseite sagt, hey, das kann man jetzt machen, lass uns das entwickeln, lass uns, keine Ahnung, ein iPod auf den Markt werfen. Die Wirtschaftsseite sagt, ey, wir brauchen wieder Geld, wir müssen den Leuten irgendwas verkaufen.
Mhm. Beziehungsweise hier habe ich eine Methode, wenn das jemand annehmen würde, dann würde ich viel Geld verdienen.
Genau. Und sehr groß vernachlässigt wird aber die Nutzerseite. Also zu überlegen, was könnte eine Person im Rollstuhl vielleicht brauchen. Mhm. Und unheimlich viele Projekte, gerade im sozialen Bereich, denken sehr, sehr holistisch und überlegen, ja, wenn man jetzt behinderte Menschen in Augen also betrachtet, dann muss man ja auch blinde Menschen berücksichtigen und dann hast du halt 12-mal so viele Aufgaben auf einmal, anstatt erstmal auf ein Projekt zu gehen und zu sagen, erstmal geht es um die Rollstuhlfahrer und dann gibt's vielleicht noch irgendwann Blindmap und dann gibt's vielleicht noch Deepmap und so weiter, aber erstmal ein Problem angehen. Und sonst sieht man vor lauter Bäumen den Wald einfach nicht und traut sich dann einfach auch nicht mehr.
Also kleine Schritte gehen und erstmal Erfolge verzeichnen und beziehungsweise auch die Misserfolge klar zuordnen zu können, bevor man an den nächsten Schritt macht.
Und niemals den Anspruch erheben, Vollständigkeit, also Anspruch auf Vollständigkeit haben und auch immer sagen, ja, natürlich, blinde Menschen profitieren davon jetzt erstmal nicht. tut uns leid, aber gebt uns 40 Leute, die das ehrenamtlich machen und dann machen wir auch das. Mhm. Aber erstmal, so arbeitet ja auch OpenStreetMap. Die sagen ja auch nicht, ja, wir müssen das jetzt alles vollständig haben. Sondern die sagen, lass uns das machen, was wir können. Und wir mal sehen, was bei rauskommt. Wikipedia hat so auch angefangen und ist inzwischen vollständiger, in Anführungsstrichen, als
das heißt, andere große Lexika. Das heißt, es ist auch wichtiger, hin auf eine Plattform hinzuentwickeln, in der sich dann alle auf die Art und Weise einbringen können, wie sie es für richtig halten, anstatt dass man sich dazu sehr beschränkt.
Genau.
Ja, insofern, Programmierer sind gefragt heutzutage.
WMR. Und damit sind wir dann beim Thema digitales Ehrenamt, was ja auch immer oder gerade wieder wichtig diskutiert wird. Also alle reden von Ehrenamt, Sozial, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk. Aber ist nicht letztendlich der Linux-Entwickler, der das ehrenamtlich macht und dadurch anderen Unternehmen viel Geld spart, auch irgendwie ein Ehrenamtler? Also
jemand, der der Gesellschaft einen Wert zufügt.
Genau, oder Firefox-Programmierer. Aber die verdienen ja Geld, soweit ich weiß. Aber es gibt ja auch bestimmt viele Leute dazwischen, die kein Geld verdienen, Gutes tun und das aber nicht eindeutig einem klassischen Ehrenamt zuweisbar ist.
Ich denke auch, dass im Digitalen, gerade im Programmiererbereich, natürlich auch die Möglichkeit ist, seine Skills da zu verbessern, dass man sich überhaupt erstmal in so einem Projekt austobt und sieht, okay, alles klar, hier mache ich was auf jeden Fall etwas, was Nutzen hat,
ja
wo es auch, sagen wir mal, eine klare Zielgruppe gibt, da kann ich meine Fähigkeiten verbessern und schärfen und letzten Endes auch zeigen. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Showcase, dass man überhaupt erstmal zeigt, ich kann hier solche Systeme bauen, auch wenn es jetzt erstmal etwas ist, wo nicht das große Geld dahinter
steht,
sondern wo eben ein Nutzen dahinter steht. Und wie du schon sagst, user-centric, letzten Endes, wenn man sich am Nutzen orientiert, kommt man ja eigentlich zu den wirklich interessanten Projekten, nämlich die und Produkten, wo Leute auch wirklich einen konkreten Bedarf hatten, am Ende des Tages natürlich auch bereit sind, dafür Geld auszugeben.
Ja, und was ich halt auch feststelle, also in meinem Freundeskreis, die Programmierer, die ich kenne, als sie angefangen haben, die waren oft Leute, die, ich sag mal, kritischer waren als andere. Also die, keine Ahnung, wie soll ich sagen, die hatten ihren eigenen Kopf und die haben dann halt eher am Computer gesessen, als Party zu machen. Und die haben dann halt sich auch kritisch mit keine Ahnung, Microsoft auseinandergesetzt und nicht einfach dumm Windows benutzt. Also, was ich damit sagen will,
Leute, die hinterfragen.
Das sind Leute, die hinterfragen und Leute, die eben auch bereit sind, sich zu engagieren.
Und andere Wege zu gehen.
Wenn man sie einfach dann auch darum bittet. Nicht alle, aber es gibt es mehr als BWLer. Behaupte ich jetzt mal.
Okay, Raul. Ich denke, dann haben wir es beisammen. Das war ein Ritt durch Möglichkeiten, wie man es auch noch machen kann, wie man sich so sozial engagieren kann, jenseits der schon abgetrampelten Pfade.
Ja.
Ich finde das ein super Projekt, die Sozialhelden. Ich hoffe, dass euch jetzt vielleicht auch durch den Podcast noch weitere Leute hören und dazustoßen und zu den Projekten beitragen. Aber auch bei den Projekten, die schon laufen, wie wir schon erwähnt haben, fantastisch. Seid ihr interessiert an Supermärkten und anderen Organisationen, die da vielleicht selber dazu beitragen können, ein Fundraising für sich selber nutzbar zu machen. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank für die Ausführung. Und das war die 10. Ausgabe vom Podcast diegesellschafter.de. Ich freue mich über alle Kommentare bei uns im Blog und natürlich auch, wenn ihr wieder zuschaltet bei Die Gesellschafter.